Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Ruhestörung. Heute widmen wir uns einer Band, die sich nicht so richtig auf einen Stil festnageln lässt. Kein Wunder, bei 20 Alben in 10 Jahren Bandgeschichte. Die Rede ist von Eat Them, ein Projekt, hinter dem Johannes Hochmann steckt. In der Diskografie der Band gibt es gefühlt alles. Indie und Punk, Noise und Lo-Fi-Pop, Shoegaze und Krautrock. Experimentelles und auch Eingängiges. Ich habe mit Johannes und seinen zwei Bandkollegen Paul und Gregor über die Anfänge des Projekts gesprochen, über hässliche Albumcover, Authentizität und Gerüchte, die sich um die erste Eat Them CD drehen. Los geht's also.
Ja, ich bin Johannes. Ich spiele Gitarre und singe und schreibe die Songs. Das ist so mein Projekt. Ich habe lange Zeit auch das Recording gemacht und dann sind Paul und Gregor für die Live-Sachen dazugekommen.
Ich bin Paul Kreuz. Ich bin jetzt seit 2 Jahren bei Eat Them dabei als Schlagzeuger. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Außerdem bin ich auch freiberuflicher Musikproduzent.
Jo, ich bin Gregor und spiele Bass bei Eat Them.
Das sind also die drei von Eat Them. Wie anfangs schon erwähnt und auch von Johannes gerade nochmal bestätigt, singt und schreibt Johannes die Songs und war auch lange Zeit die einzige Person, die an dem Projekt mitgewirkt hat. Mittlerweile ist es anders und Paul und Gregor sind mit im Boot. Sind Eat Them nun also eine richtige Band oder doch noch eher ein Soloprojekt mit Live-Unterstützung?
Ich finde schon, dass Eat Them eine Band ist. Weil die Musik, die wir zu dritt machen, auch anders ist als die Musik, die ich jetzt alleine gemacht habe oder mache. Das unterscheidet sich schon und hat so eine, auf jeden Fall eine Eigenständigkeit. Und insofern würde ich da schon von einer Band sprechen. Und die beiden bringen auch so Einflüsse mit, auf jeden Fall, die sich dann zeigen.
Für uns ist es auch irgendwie ein Ausbalancier-Prozess, das irgendwie rauszufinden, genau wie viel Einfluss wir irgendwie darauf nehmen, würde ich sagen. Genau, also wir stellen uns die gleiche Frage irgendwie auch, aber ich glaube, auf eine Art und Weise ist auch klar, dass Johannes da irgendwie grundsätzlich den höchsten Einfluss hat. Und
Boah, wir sind aber auch gerade dabei, das versuchen so ein bisschen mehr zu kombinieren, dass man halt die Sachen, die man live hört und die Sachen, die man für ein Album hört, so ein bisschen miteinander zu kombinieren und das vielleicht irgendwann mal auch auf Platte zu bringen.
Die drei sind also gerade noch mitten im Findungsprozess und es wird sich noch rauskristallisieren, wie sie vielleicht irgendwann zu dritt auf Aufnahmen klingen und nicht nur live. Wie die drei zusammengefunden haben, das haben sie mir aber jetzt schon verraten.
Also Johannes und ich haben witzigerweise sogar zusammen studiert, aber ohne voneinander zu wissen. Und mir hatte sogar mein Kumpel Johannes Musik gezeigt, ohne dass ich Johannes schon kannte und fand die Musik irgendwie mega interessant, hab dann aber auch nicht wirklich weiter darüber nachgedacht und dann Johannes auf über 4 Ecken auf einer Party nochmal, also quasi dann das erste Mal in Persona kennengelernt und hatte auch vorher eh schon immer den Wunsch, mal bei einer Band Bass zu spielen, hatte vorher immer Bands, wo ich irgendwie selber Frontmann war und da einfach wirklich keinen Bock mehr drauf und dann hatte Johannes, glaube ich, so wie ich das interpretiert hatte, sowieso zu dem Zeitpunkt gerade den Plan, sich eine Liveband zusammenzustellen. Ja, und haben uns so zum Musikhören getroffen und zum gegenseitig zeigen, was wir so machen. Und dann hat das irgendwie gematcht und dann sind wir da so musikalisch zusammengekommen.
Für mich war es ein bisschen anders. Ich mag die Geschichte für mich persönlich total gerne. Es war so, dass eigentlich ein Freund von mir, mit dem ich gerne einfach gejammt habe, also Improvisationsmusik irgendwie gemacht habe, dich Johannes im Flur getroffen hat in der Uni und das irgendwie erwähnt hat. Und Johannes, der eigentlich überhaupt kein Jam-Musiker ist, hat ihm dann gesagt, ich hätte Lust darauf, da mal vorbeizukommen. Ich glaube, das lag wahrscheinlich daran, dass du dann eben nach einer Band gesucht hast zu dem Zeitpunkt, ne? Und dann haben wir uns tatsächlich getroffen und das gemacht. Und danach bist du dann auf mich zugekommen und hast mich eben gefragt, ob ich Lust hätte, damit zu spielen. Und was für mich dann irgendwie da ganz interessant ist, dass ich mir dann die Musik angehört habe und dass überhaupt nicht mochte. Offen gesagt, also ich würde jetzt inzwischen sagen, verstanden habe, also weil ich irgendwie einen ganz anderen musikalischen Hintergrund hatte und auch diese Lo-Fi-Kultur und so zum Beispiel noch gar nicht kannte. Und irgendwie mehr auf irgendwie total clean produzierten R&B und Neo-Soul oder sowas stand. Und es war dann aber so, dass wir uns dann doch nochmal getroffen haben, um was zu spielen. Und dann hat es halt irgendwie, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, einfach die dann im Raum gemeinsam zu musizieren, hat dann irgendwie funktioniert und da hat es dann eben total gematcht und Riesenspaß gemacht und jetzt sind wir gute Freunde und das ist für mich eins der, vielleicht das erfüllendste musikalische Projekt momentan in meinem Leben und ich bin total dankbar dafür und fühle mich total bereichert.
Gregor und Johannes haben Musik auf Lehramt zusammen studiert. Keinen anderen abwegigen Studiengang, der gar nichts mit Musik zu tun hat, wie Maschinenbau oder ähnliches. Wobei Gregor meint, dass das gar nicht so abwegig wäre.
Obwohl das bei der Musik gar nicht so abwegig wäre wahrscheinlich. Aber ja. Aber ich habe zum Beispiel auch bei Ethan, wo ich den ersten Song gehört habe, habe ich dann logischerweise bei Spotify das einfach eingegeben und dann kam direkt der Hai der Stunde. Und ich glaube, ich brauchte 3 Anläufe, um über das Intro hinauszukommen und mir das quasi zuzumuten, bis dann ja der eigentliche Song losgeht. Und bin dann froh, dass ich es irgendwann gemacht habe.
Der besagte Song Hai der Stunde von Eat Them. Die Anfänge von Eat Them liegen nun schon ganze 10 Jahre zurück. Angefangen Musik zu machen hat Johannes, als er 13, 14 Jahre alt war.
Zu der Zeit habe ich einen Freund kennengelernt und mit dem hatte ich auch eine Band, die hieß Brötchen. Und der hat mir gezeigt, wie man mit Audacity mehrere Spuren übereinander aufnehmen kann. Und das war dann so für mich das Erweckungserlebnis quasi, was so Musikrecording angeht. Und ich habe davor, glaube ich, auch schon Songs geschrieben, also so mit der Gitarre. Aber dann, also, dass man es aufnehmen kann, dass man das arrangieren kann, mehrere Instrumente übereinander schichten kann und so, das hat dann damit angefangen. Und das war für mich dann ganz früh in der Jugend ein wichtiges Ventil, um mich selbst auszudrücken, um mit Sachen klarzukommen und sowas, ja. Also es hat mir sehr viel geholfen und mir großen Spaß gemacht. Als Nebenprodukt konnte ich dann auch die Sachen halt Leuten zeigen oder selber hören und das war schön.
Und natürlich gab es damals auch schon erste Vorbilder für ihn.
Ich glaube, das waren immer die Sachen, die ich gerade gehört habe. Und also mit 14, 15 war ich so riesiger White Stripes-Fan. Da kam, glaube ich, viel her. Und auch Tokotronic habe ich endlos viel gehört. Und auch Dinosaur Junior, so früher sehr viel. Das ging dann so auf jeden Fall in die Richtung und später kam dann Guided by Voices sehr stark dazu, die ja auch diesen Lo-Fi, DIY, wir nehmen Alben im Keller auf, Vibe haben. Also ich wusste nicht, als ich damit angefangen habe, dass das irgendwie ein Ding ist oder so. Also dass das ja, so eine ganze Szene ist und so eine Kultur da drum schon besteht.
Kleiner Exkurs. Lo-Fi bezeichnet Musik, die mit simplen technischen Equipment aufgenommen wurde oder auch nur so klingt, als wäre es so gewesen. Was nicht bedeutet, dass die Musik auf irgendeine Weise minderwertig ist. Das muss ja nochmal betont werden. Wie Johannes schon erzählt hat, gibt es eine Szene oder eine Kultur um diese Ästhetik herum. Und dafür steht auch die Band Guided by Voices, eine US-amerikanische Rockband um Robert Pollard. Anfang der 80er gegründet. Bekannt für ihren Mix aus Lo-Fi-Ästhetik, unkonventionellen Songstrukturen und einer außergewöhnlichen Produktivität. Viele ihrer Songs wurden mit einfacher Ausrüstung zu Hause oder in kleinen Studios aufgenommen, was den Tracks einen rohen Sound verleiht. Robert Pollard, der kreative Kopf hinter der Band, schreibt oft über 100 Songs pro Jahr. Kurz und prägnant, mit teils kryptischen Texten, die oft Alltagsbeobachtungen mit surrealen Bildern kombinieren. Guided by Voices sind bekannt dafür, in kurzen Abständen Alben zu veröffentlichen, oft mehrere pro Jahr. Mit dieser Art Musik zu machen, haben sie die Indie-Rock-Szene und viele Musiker inspiriert. Ihre DIY-Einstellung und die rohe und polierte Produktion der frühen Werke haben den Lo-Fi-Sound entscheidend geprägt und viele nachfolgende Künstler beeinflusst, wie auch Johannes. Als ich vor einer Weile das erste Mal etwas von Eat Them gehört habe, wurde mir gesagt, das seien die deutschen Guided by Voices. Wenn man selbst Fan ist, wie Johannes uns schon verraten hat, sicherlich ein Kompliment.
Also ich freue mich da total drüber und fühle mich sehr geehrt über diesen Namen. Ich liebe Guided by Voices über alles. Ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingsbands. Und da kann ich mich nur drüber freuen. So, ja. Weil, also ich die letzten Alben von Guided by Voices nicht so mega stark fand. Aber also ich hoffe, das ist jetzt nicht darauf bezogen. Aber sonst freue ich mich total.
Ja. Ich möchte sagen, ich bin auch einfach Eat Them Fan und Fan von Johannes Musik und freue mich selber, bin für mich dankbar, sozusagen dabei sein zu können. Und denke mir dann sozusagen, ich finde das schön, dass er die Anerkennung bekommt, die er sozusagen meiner Meinung nach verdient.
Ich kann dazu nichts sagen, weil ich kenne Guided by Voices quasi nicht. Aber für mich, für Johannes, dass er sich freut.
So ehrlich muss man dann auch mal sein und sich einfach für den anderen freuen. Stellt sich ja aber auch überhaupt die Frage, ob Johannes den Vergleich versteht, rein musikalisch. Wo sind für ihn vielleicht die Parallelen, außer dass er sie selbst gerne hört?
Also dieser Power-Pop-Anschlag, der große Fokus auf Melodien. Also Melodien sind mir fast das Wichtigste in der Musik. Und auch halt das Lo-Fi-Recording. Also bei denen war es eben auch so aus der Not heraus, dass sie kein Geld hatten. Und niemand ihre Studioalben, die es vor den Lo-Fi-Alben auch schon gab, niemand wollte die irgendwie rausbringen oder so. Und dann haben sie gesagt, ja, dann machen wir das halt selber im Keller. Und eigentlich wollten sie mal Stadionrock machen, aber das ist dann nicht so gekommen. Und und bei mir war es halt auch aus dieser Not heraus. Ich hatte kein großes Recording-Equipment, sondern halt ein SingStar-Mikrofon und Audacity. Diese Lo-Fi-Ästhetik teilen wir uns da auf jeden Fall ganz doll. Und eben auch Fokus auf die Melodien. Ja, und auch ein Stück weit Weirdness und den vielen Output vielleicht.
Also schon einiges. Ein Song von Eat Them, der mich an Guided by Voices erinnert, ist dieser hier. Amygdala Cathedral. Ein Satz, der immer wieder zitiert wird, wenn man sich auf die Suche nach Informationen über Eat Them macht, ist einer von Miriam Brüger. Miriam wird immer wieder als Entdeckerin von Tokotronic betitelt, eine deutsche Indie-Rock-Band, eine der prägendsten der sogenannten Hamburger Schule. Miriam Brüger hat über Eat Them gesagt, endlich mal wieder eine richtig uncoole Band. Das kann man als Kompliment oder auch als Beleidigung auffassen.
Ich sehe das als Kompliment. Schon.
Ja, ich auch.
Also, weil ja Coolness auch irgendwie uncool geworden ist. Vor allem so dieses klassische, also selbst der Begriff Rock ist ja schon uncool geworden, ein Stück weit. Und dann quasi so sich von diesem Coolness-Rock zu verabschieden, ist ja, finde ich, eine positive Sache.
Was es für mich anspricht, ist irgendwie so das Thema Authentizität und ich weiß nicht, wir sind alle irgendwie so ein bisschen unfähig, Instagram richtig zu führen oder sowas zum Beispiel, könnte man auf eine Art und Weise sagen, also haben da einfach quasi nicht genug irgendwie Energie für da wirklich Content zu machen oder sowas und sozusagen einfach die Betonung, dass es uns wirklich auf die Musik ankommt und das irgendwie, das ist, was uns die große Freude daran bereitet und wir uns darauf konzentrieren.
Ja, und vielleicht auch nicht, dass wir irgendwie so eine, irgendwie versuchen, so eine Aura irgendwie um uns aufzubauen oder so, oder irgendwie so eine Stage Presence. Also klar, müssen wir das auch machen, aber wir haben, ich weiß nicht, also wir sind jetzt nicht irgendwie so cool im Sinne von so Lou Reed cool oder irgendwie sowas, sondern ich weiß nicht, ja, Authentizität ist da vielleicht ein Stichwort oder so.
Nun ist Authentizität immer so ein großes Wort, denn manchmal wirken manche Dinge auch nur echt oder wahrhaftig und sind es in Wirklichkeit gar nicht. Und manchmal genießt man auch einfach eine große Show und erwartet gar nicht, dass ein Musiker oder eine Musikerin authentisch ist. Ist Authentizität denn aber etwas, das die drei von Eat Them an anderen Bands schätzen?
Ich finde es schön, wenn man das, also wenn man das Gefühl hat, dass da jetzt keine riesige Rolle gespielt wird und es nicht funktioniert, weil also das gibt's ja auch, dass irgendwie so eine Rolle gespielt wird und es aber überhaupt nicht aufgeht. Aber wenn es aufgeht, ist es auch super cool. Also wenn so die Kunstfigur oder die Coolness um, also wie bei Lou Reed, keine Ahnung, dann finde ich es total toll und ist ein großer Faktor, warum man das dann auch cool finden kann. Aber ja, es gibt auch irgendwie Bands, wo das auch ähnlich ist, wo ich das ganz gut finde. Ja.
Zur Lo-Fi-Ästhetik und zur Authentizität von Eat Them passt auch, dass Johannes jahrelang alles selbst veröffentlicht hat, ohne Label im Rücken. Dabei kursiert das Gerücht, dass die allererste CD von Johannes an seine Oma ging.
Also ich glaube, das Gerücht war so, ist irgendwie falsch in diese Welt gesetzt worden. Meine Oma hört das natürlich auch alles total gerne, aber mein Opa freut sich da immer total drüber. Und immer wenn wir Oma und Opa besucht haben, habe ich dann ihm eine CD mitgebracht, aber auch allen anderen. Also ich habe die auf dem Schulhof verteilt und dann später irgendwie auf Partys und so rumgegeben und auch meinen Eltern die CDs gegeben. So, ja, ich habe damit alle genervt, bin jetzt nicht rumgerannt und habe allen Leuten eine CD in die Hand gedrückt, sondern das waren dann nur so Leute, die ich sowieso schon kannte und die sich interessiert haben.
Und das war damals in Haltern am See, ein Ort an der Grenze zwischen dem Ruhrgebiet und dem Münsterland. Die nächstgrößten Städte wären in der Region Dortmund, Bochum oder auch Essen. Welches war also, nachdem Johannes erstmal für sich selbst getüftelt hat, die erste größere Musikszene, mit der er selbst in Kontakt gekommen ist?
Mein Vater ist total musikbegeistert und hat mir ganz viel Musik gezeigt, die ich auch immer noch total gerne höre. Und wir haben auch immer noch einen Austausch, dass wir uns gegenseitig Musik zeigen. Also, und das, also auch die Einflüsse von Eat Them gehen da ganz stark auf Papas Einfluss zurück. Und sonst die größere Musikszene, in die ich dann selber eingetaucht bin, war so die Punk-Szene im Ruhrgebiet durch Freunde und Freundinnen, die da schon Verbindungen hatten, bin ich da auch irgendwie reingerutscht. Und habe da so auch Banderfahrungen gesammelt in diversen Punkbands und so.
Und aus dieser Zeit stammen wohl auch seine ersten Veröffentlichungen auf Bandcamp. Wie eingangs schon erwähnt, 20 Alben in 10 Jahren. Ist schon beachtlich, damals alles noch self-released. Woher kommt aber dieser hohe Veröffentlichungsrhythmus? Haut man einfach raus, wenn die Songs und Alben fertig sind, oder steckt da vielleicht eine Art Philosophie hinter?
Also früher war das auf jeden Fall so. Da habe ich einfach aufgenommen und geguckt, wann was irgendwie gut zusammenpasst und einfach rausgehauen. Weil ja auch ich gar keine irgendwie Internetpräsenz oder sowas hatte, sondern also ich habe es einfach für mich selber und irgendwie für meine Friends gemacht. Und jetzt heute, es ist viel, also ich mache viel Musik einfach und nehme viel auf, aber also ich veröffentliche auch längst nicht alles irgendwie, sondern schaue auch immer, dass es irgendwie so gut zueinander passt und dass ich zufrieden damit bin. Also ist jetzt nicht so wie, es gibt ja irgendwie R. Stevie Moore, der so einfach alles, was er aufnimmt, einfach raushaut und so. Das finde ich dann aber auch ein bisschen anstrengend. Ich versuche da schon irgendwie ein bisschen auch das Auge auf die Qualität zu haben. Und es kommt mir jetzt nicht so unbedingt darauf an, so mega viel rauszuhauen. Aber es passiert einfach irgendwie, ja. Aber in der letzten Zeit kam eben nicht so viel, genau, weil vielleicht mir die Qualität noch wichtiger geworden ist, ich weiß nicht.
Mittlerweile veröffentlichen Eat Them nicht mehr im Selbstverlag. Seit 2021 sind Eat Them bei Staatsakt, beziehungsweise beim Unterlabel Fun in the Church. Ein recht großer Schritt, wenn man vorher immer alles alleine gemacht hat. Oder?
Also es war schon auf jeden Fall groß und also die Möglichkeiten, die mit so einem Label zusammenhängen, wie Staatsakt und eben auch Fun in the Church, sind halt riesig. Die Reichweite da drin, die Connections und so, das war schon toll. Und das gab es vorher halt überhaupt nicht. Und auch so dass das ein größeres Publikum gefunden hat und so. Also genau, vorher gab es halt keine Publicity eigentlich. So, sonst von der Musik her, haben wir da ja immer noch totale Narrenfreiheit, können machen, was wir wollen eigentlich. Deswegen perfekt.
So Geschichten wie die Tour mit Entertainment Music wäre ja wahrscheinlich nicht zustande gekommen, oder, Johannes? Ohne diese Dasein, die man sich dadurch begeben hat. Ja.
Das war eigentlich der Grund, warum International Music quasi wirklich aufmerksam geworden ist auf deinem Mutter.
Ja.
In diesem Jahr waren Eat Them mit International Music auf Tour. Ein deutsches Indie-Rock-Trio aus Essen. Auch sie sind bei Staatsakt. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass Eat Them auch bei diesem Label gelandet sind?
Durch einen ganz glücklichen Zufall. Also über mehrere Ecken ist Frank Fenstermacher, der Saxophonist von den Fehlfarben.
Die Geschichte ist lang, weil liegt immer dasselbe. Die Bücher zum Thema.
Auf ein Album aufmerksam geworden, was dann eben auch 2021 auf Staatsakt released worden ist, Die gelbe Spinnerei. Und fand das cool und hat dann Maurice von Staatsakt gefragt, ob das nicht was wäre. Genau. Also ein ganz, ganz glücklicher Zufall.
Von diesem besagten Album stammt zum Beispiel dieser Song. Gelbe Spinnerei war das letzte vor dem aktuellen Album, welches in diesem Jahr erschienen ist. Dabei handelt es sich allerdings um kein wirklich neues Album, zumindest keins mit neuen Songs, sondern um eine Art Best-of-Album. Ein Best-of aus den letzten 10 Jahren Eat Them. All heißt es. Stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, bei einem solchen Output eine Auswahl zu treffen. Wie geht man das also an?
Also bin ich auch so ganz doll an der Qualität nachgegangen. Also es ist nicht von allen Alben ein Song dabei, sondern es sind, glaube ich, irgendwie 4 Songs von Konrad dabei, also von einem Album. Und da habe ich einfach also geschaut, was mir am besten irgendwie gefällt, aber gleichzeitig auch versucht, eine möglichst große Bandbreite irgendwie abzudecken. Ich glaube, der früheste Song ist dann von 2017, also von den ganz frühen Sachen ist da gar nichts dabei. Genau, und ansonsten habe ich da auch schon ein bisschen darauf geguckt, dass das so die zugänglicheren Songs sind und nicht diese ganz abgefahrenen Sachen, damit es so ein leichter Einstiegspunkt ist.
Das Ergebnis ist eine Art Eat Them Visitenkarte, denn wenn man dieses Album hört oder auch nur durchskippt, bekommt man einen ganz guten Eindruck, was sich musikalisch alles hinter diesem Namen verbirgt. Dabei ist der älteste Song gar nicht so alt, wie man vielleicht annehmen mag, sondern aus 2017. Und der neueste ist auch schon 2 Jahre alt. Do You Love Me When I'm Dead heißt er. Sowohl in dem Video zum Song als auch auf dem Albumcover zu All taucht ein rotes Ohr auf. Im Video tanzt es immer wieder durchs Bild, während es auf dem Albumcover an einem Bootssteg lehnt. Eine Leiter ist an dem Ohr gelehnt und man sieht nur noch die Füße einer Person, die gerade im Gehörgang verschwindet.
Das ist ein Traum, den ich hatte als Kind. Ich glaube, ich war irgendwie so 10 oder 11. Also es war irgendwie Nacht in dem Traum und ich bin an so einem Steg vorbeigelaufen. Und in dem Wasser am Hafen schwamm ein großes rotes Ohr. Und in das konnte ich mich dann reinlegen. Also ich konnte hochklettern und mich reinlegen. Und es war extrem kuschelig. und gemütlich. Und das fand ich irgendwie ein schönes Sinnbild für Musik im Allgemeinen, aber auch für Musik, also was mir meine Musik bedeutet, dass es irgendwie ein Ort ist, ein sicherer Ort, an dem man sich wohlfühlen kann und ja, ein Comfort Space irgendwie hat. Noch obendrauf fand ich die Visuals dann sehr striking. Mir fällt das deutsche Wort da jetzt nicht ein.
Aussagekräftig?
Ja, aussagekräftig und ja, nicht ganz aussagekräftig, aber so hat gepasst und war griffig irgendwie. Und Wiedererkennungswert war auch da. Genau, deswegen. Und es war lustig.
Und die Gestaltung von Albumcover, Video, Merch und allem, was dazugehört, ist Johannes wichtig und gehört zum Gesamtkonzept für ihn.
Also das mache ich auch alles und das geht für mich auch komplett Hand in Hand und ich versuche auch immer, dass ein stimmiges Gesamtkonzept für jedes Album gibt. Also irgendwie, dass so das vom Vibe her ähnlich ist, das Visuelle und die Songs. Ja, das ist mir schon sehr wichtig.
Was macht denn aber eine gute Covergestaltung aus? Muss es einfach nur ansprechend sein auf eine Art oder stimmig zum Artist? Worum geht es?
Wenn man die Band noch nicht kennt und dann ein Cover sieht, was einem gut gefällt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sich das anhört. Ich freue mich, wenn Cover schön sind und irgendwie gut zur Musik passen oder in irgendeiner anderen Weise interessant sind. Besonders hässlich ist auch toll.
Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Welches Albumcover ist denn so hässlich, dass es schon wieder gut ist?
Gute Reality Frage. Von David Bowie ist unglaublich hässlich dafür, wie gut das Album ist.
Aber das finde ich zu hässlich. Also persönlich, so ist ja alles auch subjektiv und so.
Da das ja ein Podcast ist, muss man vielleicht mal kurz erklären, wie dieses Cover aussieht. Man sieht dort David Bowie als cartoonartige Figur mit blonden, zerzausten Haaren und riesigen, glänzenden Augen, gekleidet in einen Anzug. Der Stil erinnert an moderne Grafik- und Comic-Illustrationen. Im Hintergrund abstrakte und surreale Formen und Symbole.
Aber so hässlich, dass es gut ist. Von Machine Girl. Von Machine Girl gibt es so ein Album, das heißt irgendwie I'm Young and I Hate You oder sowas.
Es heißt Because I'm Young, Arrogant and Hate Everything You Stand For.
Und das Albumcover ist komplette Reizüberflutung und so Internetkultur mit so ganz vielen Screenshots und Glitches und so. Das finde ich toll. Ja. Und es ist nicht schön im herkömmlichen Sinn.
Wenn man auf das Albumcover von All, also dem aktuellen Album von Eat Them, schaut und das Ohr mit der Leiter, den schwarzen Hintergrund mit den gelben Tupfen und den Steg anschaut, dann fängt man auch an, über den Albumtitel nachzudenken. Ist wirklich das englische Wort All gemeint, wie alles, oder das deutsche Weltall oder vielleicht auch Eat Them All? Worum geht's hier?
Also, nee, mir ist das auch vor kurzem erst aufgefallen, dass ja all auch das deutsche Wort sein könnte. Also es war nicht der Hintergedanke dahinter, aber ich finde es total, total cool, dass es da diese Doppeldeutigkeit gibt. Und das All ist ja faszinierend und ein mystischer Ort. Also gefällt mir auch auf jeden Fall. Und das ist eigentlich so Eat Them All. Es gibt ein Computerspiel, was genauso heißt, wo so ein großer Dinosaurier durch eine Stadt läuft und Häuser aufisst. Und ist das vielleicht auch ein bisschen gemeint.
Das hast du aber auch später erst rausgefunden, oder?
Ja, das stimmt.
Hat das eigentlich mit Kill Em All von Metallica irgendwas zu tun? Nee, ne?
Auch.
Auch? Okay.
Ja, stark, genau.
Zu Beginn haben die drei schon erzählt, dass sie gerade dabei sind, sich zu dritt zurechtzufinden. Wie kann man sich dann aber so ganz generell vorstellen, wie so ein Eat Them-Song entsteht?
Also eigentlich ist der Songwriting-Prozess immer noch komplett bei mir. Und ich bringe dann einen fertigen Song mit zur Probe oder habe den vielleicht auch schon alleine aufgenommen und schicke die Demo rum. Und dann treffen wir uns und versuchen, so eine Live-Version daraus zu machen. Und es war jetzt aber auch schon bei ein paar Sachen so, dass wir, also dass ich so zwei, drei Ideen mitgebracht habe und wir versucht haben, zusammen die irgendwie zusammenzuflicken. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall unseren Weg gefunden, wie wir das machen, wie auch alle so ihre Vision mit einfließen lassen können. Genau, aber so die Haupt, das Hauptsongwriting liegt schon noch bei mir.
Und wenn man so durch die Diskografie skippt, dann fällt einem vielleicht auch der ein oder andere deutsche Song auf. Zum Beispiel auch dieser hier.
Es gibt ja nur irgendwie eine Handvoll deutsche Songs. Die entstehen immer irgendwie so aus dem Nichts. Aus irgendwelchen Gründen entscheide ich mich dann, einen deutschen Text zu schreiben. Ich weiß nicht warum. Aber so, ich habe heute auch schon mal versucht, da mich bewusst zu entscheiden. Also so zu sagen, jetzt ist mal wieder Zeit für einen deutschen Song. Und das hat meistens dann überhaupt nicht geklappt. Und hat mir gar nicht gefallen dann am Ende. Und das ist irgendwie ein unterbewusster Prozess. Und die deutschen, die englischen Texte entstehen auch total unterbewusst. Also ganz vieles ist so Stream of Consciousness mäßig. Oder also wenn du auf den frühen Alben hatte ich auch gar keine Texte, da habe ich irgendwas genuschelt. So, damit die Melodie, die Gesangsmelodie rüberkommt. Also wieder der Fokus auf die Melodien. Das soll jetzt nicht heißen, dass es irgendwie keine Bedeutung in den Texten gibt, und häufig gibt es auch eine konkrete Bedeutung, die sind trotzdem offen und halt so assoziativ und Stream of Consciousness mäßig.
In einem Land vor unserer Zeit heißt dieser Song von Etham. Statt in die Vergangenheit zu schauen, schauen wir nun nochmal in die Zukunft. Johannes hat mir nämlich noch verraten, was denn in nächster Zeit bei Etham so ansteht.
Schon ein Album, jetzt auch seit geraumer Zeit fertig, was ich gerne releasen würde. Das wird jetzt auch bald passieren. Und ansonsten sind wir dabei auch zu planen, ein Album zu dritt aufzunehmen, und das wird auch bald geschehen. Ja.
Okay, also jede Menge neue Musik wartet auf uns von Etham. Ich verabschiede mich für diese Folge nun. Zum Abschluss habe ich wie immer noch ein paar Musiktipps für euch von Etham. Mein Name ist Liz Remter. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Was mir gerade in den Kopf fällt dazu, ist das neue Salomea-Album. Auf jeden Fall, das gefällt mir total gut.
Und ich muss jetzt an das Magdalena Bay-Album denken, das neue. Die sind jetzt auch schon relativ bekannt, aber das ist das zweite Album, also auch noch nicht so mega, die lange Geschichte.
Außerdem das Moses Yuffie Trio auch fantastisch.
Die Jugend von gestern aus Dortmund, die sind auch toll.